ARD.
Hallo Moritz. Hallo Moritz, bist du da?
Ja. Ja, man muss sagen, das kam eher wie so eine Frage, gar nicht wie so ein Hallo, sondern Hallo, ja, Hallo?
Ja.
Wollen wir jetzt die ganze Folge so tun, dass wir, würden wir über Kontinente weg in so ein Büchsentelefon reden?
Ja, Moritz, es ist ja so, ich bin jetzt, also wir können jetzt mal ganz offen erstmal miteinander reden, wie sind die Produktionsverhältnisse? Es ist so, wir haben jetzt ja 4 Wochen im Voraus aufgenommen.
Alle Talk ohne Schattenfolge.
Alle Talk ohne Schattenfolge. Wir wählen uns jetzt auch wieder mit einer Talk ohne Schattenfolge, weil es ist ja immer noch warm und heiß und es geht ja um eine leichte, fröhliche Sommerfolge, natürlich. Aber wir sind jetzt relativ, ja, wir melden uns mal, wir kommen mal ganz kurz aus dem Urlaub zurück, so einmal noch kurz ins Büro fahren, weil wir jetzt wieder gemerkt haben, oh, da ist jetzt so, einfach einmal die Post schon mal auf den Schreibtisch legen. Ja, so ein bisschen was ordnen, einmal die Pflanzen gießen und wieder raus aus dem Büro. So, das ist die Podcast-Situation. Und da bin ich jetzt natürlich nach 4 Wochen ein bisschen raus. Ich glaube, es gab keinen Intervall in den letzten Jahren, den wir so lange nicht mehr Podcast aufgenommen haben. Zumindest kommt es mir so vor, Moritz. Ich behaupte einfach Dinge, weißt du? Also das ist ja Podcast im Wesentlichen.
Ich merke das. Ja. Ich merke das. Du machst auch so ein bisschen Pause von Fakten, habe ich das Gefühl.
Ja.
Weil wir haben ja. Doch, aber das stimmt. Nee, letztes Jahr hatten wir auch so ein bisschen Sommerpause, aber. Also 4 Wochen ist schon echt lang.
Ja, mir kommt es so vor, als hätte ich, also jetzt wäre ich jetzt richtig lange schon raus. Es kommt mir richtig vor wie ein langer Urlaub, weil ich jetzt auch relativ lange durchgearbeitet habe. Habe ich schon noch 3 Tagen frei das Gefühl, das ist ja ein ewig langer Sommerurlaub, den ich da verbringe. Wirklich. Ich habe richtig das Gefühl, so frei zu haben.
Ja, aber das stimmt.
Und
ja.
Ich bin einfach vor 3 Tagen auch noch aufgetreten. Aber irgendwie so vom Gefühl her, weil so wenig zu tun, so wenig drumherum ist, habe ich jetzt so richtig so ein angenehmes Freigefühl.
Ja, aber das ist bei dir ein bisschen so, du hast jetzt einfach ein Jahr lang, hast du jetzt richtig viel, wenn man es überträgt auf andere Themen, du hast jetzt richtig viele Pillen genommen. Also richtig viele. Also ja. Immer eigentlich Pillen.
Ja.
Und jetzt hast du da seit 3 Tagen keine Pillen und hast nonstop das Gefühl von, es ist ja schon dieses, oh, es ist ja auch mal ganz schön, ein bisschen runterzukommen,
ja.
Aber es ist ja auch immer der Griff in die Hosentasche, weil man denkt, naja, ich glaube, ich muss doch jetzt nachwerfen. Ich bin ja so gewohnt, jetzt nachzuwerfen.
Richtig.
Mit Arbeit.
Richtig.
Dass du da erstmal von runterkommst.
So ist es, Mutz. Es ist eigentlich, ne, also wir wollen ja Drogen ganz, das finden wir gar nicht gut, ja, das ist doof, Drogen machen doof.
Nee,
bah.
Aber deine Droge ist Arbeit und das ist okay in Deutschland.
Ja, richtig. Aber es ist so ein bisschen.
Alkohol und Arbeit sind okay.
Es ist so ein bisschen, wenn man sehr viel trinkt, habe ich gehört, ja? Habe ich gehört. Wenn man sehr viel trinkt und dann mal so, so eine Woche nüchtern ist, dass man dann denkt, auch geil
ja.
Irgendwie. Also ich denke so, oh, geil, ist schon geil. So, also ich muss da immer.
Ja, auch wieder geil.
Ja, ich muss da immer an diesen Song denken von Götz Wiedmann. Tagelange Nüchternheit.
Die beste Droge weit und breit. Tagelange Nüchternheit.
Tagelange Nüchternheit.
Wie geil das ist, dass man auf einmal so Sachen auf die Reihe kriegt. Das ist auch richtig geil, so tagelange Nüchternheit.
Ja, dass man auf einmal merkt, das Staubsaugen kann schon Rausch werden, ey. Wenn man
genau.
Merkt, ich kriege hier richtig was hin. Du, meine
ja.
Droge ist das Leben diese Woche.
Richtig. So, meine Droge ist das Leben. Das ist jetzt genau. Und wenn du jetzt von der Droge Arbeit runterkommst, dann ist es jetzt einfach so, ich bin jetzt auf einmal frei, ne? Auch mal ganz geil. Boah, krass frei, ey. Boah, auch mal so hinsetzen auf dem Sofa und mal nichts zu machen, ne? Geil. Oder so Privatkram regeln.
Ja, aber bist du davon auch überfordert? Weil ich erinnere mich auch, also in diesen Phasen, wo ich dann, bei uns war das ja immer so, ich habe dann das ganze Jahr über so ein bisschen was gemacht und dann war klar, krass, jetzt mache ich 2-3 Monate lang nichts im Sommer.
Ja.
Und dann musste ich ja die letzten 2 Monate nochmal richtig vollballern mit Terminen,
ja.
Einfach damit die Kohle stimmt
ja.
Für den Sommer über.
Ja, siehst du.
Und dann danach aufzuhören und von heute auf morgen von, jetzt bist du übrigens entspannt, das konnte ich gar nicht. Es hat überhaupt nicht hingehauen. Da habe ich eine Woche gebraucht und war eigentlich nur genervt davon, weil ich das Gefühl habe, weil es ist ein bisschen so, als hätte ich mich selbst überholt. Ich musste
ja.
Gar nichts mehr machen,
ja.
Hatte aber nonstop immer noch das Gefühl von, ja, ich muss ja andauernd noch was machen. Und dann ist mir eingefallen, ich muss ja gar nichts machen. Aber ich war trotzdem genervt davon, dass ich in Gedanken was machen musste, was ich eigentlich gar nicht machen musste.
Ja, das ist absolut so. Ich glaube, das geht vielen so. Also einfach, wenn man einfach normal arbeitet, sage ich mal, mit einer hoffentlich einigermaßen gesunden Arbeitsbelastung, dann Urlaub haben, von jetzt auf gleich, man braucht irgendwie immer länger, um so umzuschalten, ne? Also das Gute ist bei mir, ich komme so langsam runter, weil ich schreibe ja auch noch das neue Programm und ich bin jetzt aber, ich hatte so Panik,
ja.
Dass das alles nichts wird, dass ich jetzt, ja, dass ich jetzt so schnell war, dass ich jetzt fast das Gefühl habe, also einigermaßen fertig zu sein schon fast. Also hier und da Stellschrauben und so, aber das ist jetzt alles wirklich, das ist gar keine Frechheit sozusagen, damit aufzutreten. Eher im Gegenteil, das ist schon echt gut. Und dann hier und da feilt man jetzt noch dran. Und das heißt, jetzt habe ich mir sozusagen noch mehr Urlaub erarbeitet. Weißt du? So ein bisschen so, weil ich merke, ja, so, oh, das ist schon, ich habe mir jetzt bis Ende September muss es fertig sein. Und ich merke jetzt schon, ja gut, also das ist da, da sind noch 10-20% zu machen, aber da steht schon ganz schön viel. Ja, jetzt habe ich mir ein bisschen Freizeit erarbeitet. Im Moment gibt's jetzt aber noch so eine, ich komme so langsam runter, weil ich habe jetzt immer noch mal so ein bisschen Auftritte. Das ist irgendwie ganz gut, finde ich. Weil ich glaube, viele, genau, du hast es nämlich so, dass es so von jetzt auf gleich hört's auf und dann hast du ja ein komplett neues Leben. Du hast ja dann einfach 4 Menschen um dich rum. Ja. Du hast ja richtig Privatleben. Richtig?
Ja.
Ja, genau. Ja. Und das ist, und ich habe jetzt immer nur, ich verwebe das immer so ein bisschen. Ich habe mal einen Auftritt, dann habe ich wieder Privatleben, meistens aber Auftritte, wo ich dann abends wieder zurück bin. Und dann ist es jetzt so eine, ich sag mal, das ist so offener Vollzug bei mir. Weißt du?
Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kenne das vom Marathonlaufen, kenne ich das? Dass, ja, wenn man dann irgendwann stehen bleibt, der Körper, ja, rennt ja noch weiter ein bisschen, ne? Also richtig, du bleibst zwar stehen, aber der Körper rennt ja noch weiter. Was du gerade machst, ja, ist, du weißt nicht, du gehst das Ganze noch aus, du dehnst, ja, dich ein bisschen, dann gehst du noch, ja, mal ein bisschen und dann langsam, dann erst ziehst du dich um. Weißt du, ich mache ja, das ja immer, ich laufe ja einen Marathon und dann lege ich, ja, mich ja hin eine Stunde. Und das ist ja eigentlich gar nicht so gut.
Ja, oder wie wir in der Slackline-Szene sagen, die Seele, die braucht, die kommt viel, ja, du reist, aber die Seele kommt viel später nach. So ist es ja. Ja,
ja, klar. Und, ja, deswegen, ja, sind wir auch gelaufen nach Italien. Ja,
ja, so ist es ja. So,
damit
und deswegen,
die Seele direkt immer bei uns
muss ich sagen, so, und deswegen jetzt erstmal herzlich willkommen beim Ankommen, herzlich willkommen bei Talk ohne Gast.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ja, das ist ja so. Da sitzt du im Urlaub, mhm, da und wartest auf die Seele, dass deine Seele jetzt auch mal ankommt, dass die jetzt wohl nachreist. Weil die ist ja meistens, kommt die nochmal wie so ein Koffer, der verschütt geht, irgendwo über Istanbul und dann nochmal, ja, so rumreist. Ist ja erst so in eine Woche später ist die Seele dann auch da. Und dann geht's auf einmal los, das große Urlaubsgefühl. Und dann ist ja schon fast wieder der Urlaub rum. Ne?
Ja. Ja, ja, ich kenne das, absolut. Also das, ja, das Problem ist auch, das ist auch die Frage, also die meisten machen sich immer nur Gedanken darüber, okay, wie komme ich in den Urlaub, weißt du, fliege ich noch, finde ich das furchtbar, fahre ich deswegen mit dem Zug, habe ich ein Auto, aber die wenigsten machen sich ja Gedanken darüber, wie die Seele reist, ne, also die meisten fliegen ja einfach, richtig, los und dann trampt die Seele dahinterher und je weiter du wegfliegst, ja, desto länger braucht die ja.
So ist es ja,
deswegen,
genau,
ganz wichtig,
genau,
ist es, mein Tipp ist, auch die Seele muss Business Class fliegen. Eigentlich ist es sogar noch besser, ja, dass die vorfliegt quasi und dass die dann schon da ist und alles schon mal einrichtet, während du erst ankommst.
Das will ich mir, das schaffen ja eigentlich nur Leute, die in Behörden arbeiten, ne? Die schon so eine Woche, bevor Urlaub ist, schon eigentlich so im Urlaubsmodus sind, wo man sagt, ah, ja, das schaffen wir vom Urlaub gar nicht mehr. Das ist ja, so, genau, das kenne ich
ist eigentlich schlau,
sehr gut. Also, oder?
Ja. Dass man schon mal 14 Tage vor Urlaubsbeginn schon mal anfängt runterzufahren, damit man am ersten Tag auch wirklich,
richtig,
schon entspannt ist.
Ja,
ja,
genau.
Schlau.
Total pfiffige, kluge, smarte Leute, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja so ein bisschen wie wenn es so Richtung Weihnachten geht, dass eigentlich schon so ab dem, ich sag mal, 25. November geht dann nichts mehr, weil das machen wir dann im nächsten Jahr.
Ja, ja, das kriegen wir dieses Jahr gar nicht mehr bearbeitet. Das kommt auf den anderen Stapel.
Genau.
Mit der anderen
Und die
Zahn.
Sind dann ja schon durch, die gehen ja schon durch entspannt dann unter den Weihnachtsbaum, muss man sagen.
Ja.
Ja, das versuchen wir jetzt also gerade. Also du bist ja jetzt im absoluten Vollurlaub. Bis ist deine Seele angekommen, Moritz? Weil ich habe das Gefühl, du bist ja jetzt Sunny Moritz, oder? Kann man das so sagen? Du bist ein richtig... Also wir haben jetzt auch mal... Ich merke das immer, wenn du... weil du bist ja ein introvertierter Typ eigentlich, ja? Du meldest dich ja eigentlich, ja, nicht so viel, ja? Ich ja
gar
auch
nicht,
ja? Aber ja, nein, aber wir haben ja... Wir wissen ja beide, wir haben ja gegenseitig einen Platz in dem Herzen des jeweils anderen. Das ist ja klar. Ja, aber ja, da muss man ja jetzt auch nicht immer fragen. Das ist wie, wenn man eine Wohnung hat und die vermietet man, da fragt man jetzt auch nicht immer den Vermieter, den Mieter, ob er da ist, so, sondern irgendwie, ja, man weiß, die Miete wird überwiesen. Da wird der Mieter wohl noch da sein. So, ne? Und so bist, ja, du ja auch sind wir im Herzen von jeweils anderen. So, aber du hast dich auch mal in der Zwischenzeit einfach so gemeldet, glaube ich. Ne? Wir haben uns einfach mal so kurz gemeldet, ja, und da weiß ich, oh, da ist mein Moritz jetzt aber gerade, da ist dem gerade richtig gut im Urlaub. So, den nehme ich dann, ja, an immer. Ist das so?
Das ist für mich so meine Arbeitsaufgabe auch. Ich will ja anfangen, mehr Nähe zuzulassen. Also,
ja.
Und dann heißt das ja auch zwischendurch, dass ich vielleicht ein bisschen Nähe aufbauen muss. Und dann habe ich,
klar,
mich da überwunden, zwischendurch mal mich bei jemandem zu melden. Also bei dir. Ich habe mich bei dir gemeldet. Und da hatte ich auch keinen Bock mehr. Dann war auch die Liste wieder. Da habe ich gedacht, ja, das mache ich dann nächstes Jahr. Habe ich dann geschoben auf nächstes Jahr, nach Weihnachten dann. Das schaffe ich vor Weihnachten teilweise gar nicht mehr, mich da bei allen zu melden.
Ja, es ist ja auch immer noch Urlaub. Das darf ja auch nicht, die Freizeit darf kein Stress werden. Das ist ja auch sonst Freizeitstress. Auch ganz großes Thema. Man darf sich da auch nicht überladen. Ja, zwischen zwei Sandburgen dann irgendwie noch eine liebe Mail an Freund schreiben, kann schon oft zu viel werden.
Ja, es hilft auch, dass der Urlaub, wenn das ein bisschen auf und ab ist. Also wir waren, ich habe ein bisschen dein Land mir angeguckt. Du schwärmst ja immer so von deinem Italien. Da habe ich mir gedacht, richtig, weißt du was, packst du die Frau und die Kinder ein, guckst du mal an, ob da was dran ist, da bei Till zu Hause.
Wo warst du denn?
Wir waren auf Elba.
Ach, sehr schön.
Elba. Ja. Elba ist für alle anderen, ist es die Insel, wenn du nicht Bock hast, bis nach Korsika oder bis nach Sardinien zu fahren, bist du auf Elba. Fährst eine Stunde, ist eine winzige Insel vor Italien da oben im Norden, Toskana-mäßig.
Das ist so im Norden, genau. Ja, genau. Ja. Im Norden links, ja, also oben links bei oben links neben Italien.
Genau. Wenn dir so quasi, wenn dir eine Taube neben den Schenkel kackt, so, weil das ist ja ein Stiefel jetzt, ne?
Ja, ach so, ja.
Also es ist jetzt auf Höhe des Schenkels da oben.
Ja, ich verstehe, ja. Also beim Oberschenkel da. Wenn der beim Oberschenkel da rechts einer neben kackt, das ist Elba geworden.
Das ist Elba geworden. Das ist das, wo die sich gedacht haben, oh nein, Napoleon ist ein gefährlicher Mann, lass den mal wegschicken, weißt du was, wir verbannen den nach Elba.
Ja.
Das ist ja mindestens eine Stunde mit einer Fähre, da sind wir safe. Und dann, Überraschung.
Ja. Ist das immer noch der Urlaubsslogan von Elba? Urlaub machen wie Napoleon? Ist das so eine Sache?
Ja, voll. Das ist die Insel von Napoleon. Und dann denkst du dir irgendwie, der war da ja bestimmt im Gefängnis. Nee, der hatte da zwei Villen. Eine mitten auf der Insel und eine mehr am Meer. Und da hat er sich dann, hat er sich auch geschämt dann richtig ein Jahr. Und nach so einem Jahr hat er sich gedacht, ja Mensch, das ist jetzt auch ein bisschen langweilig, wenn man so gar nicht Europa unterjocht. Ja, und dann ist er zurückgefahren und dann hat er weitergemacht. Und alle waren völlig überrascht.
Das hat er ja gemeinsam mit Hitler, ne? Das sind zu gute Haftbedingungen.
Ja, wirklich.
Hitler und Napoleon, zu gute Haftbedingungen.
Ja, absolut.
Das ist Kardinalsfehler. Ja.
Ja, Napoleon wurde ein bisschen behandelt wie Deutschland. Das ist also einmal so ein Riesenkrieg und dann gesagt wurde, ja Mensch, Leute, oh, das ist aber so. Jetzt reißt ihr euch aber zusammen. Und dann haben die nochmal angefangen. Was ist denn da los bei denen? Da hat niemand mitgerechnet. Ja, aber da waren wir. Wir waren auf Elba.
Ja, war das gut. Hat dir das gefallen? Hast du da Gelato getankt oder was?
Na, wir waren da schon mal und ich fand es früher richtig toll. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das war ja auch komplett außerhalb der Saison. Wir waren damals da ohne Schulkinder. Das heißt, wir waren da einfach da, als niemand sonst da war. Und jetzt, das war mir zu voll. Ich mag Italien, dieses Flair, das Essen, finde ich alles geil. Aber das war zu voll. Das war nicht so. Zu viele Menschen.
Ja, verstehe. Also war richtig, also da bist du so richtig eingetaucht in so ein, also warst du jetzt einfach so Teil einer anonymen Touri-Masse mit so, auch gab es Führerinnen, die dann so Fähnchen geschwungen haben oder wie war da so insgesamt die Stimmung? Was hat dich
so
besonders
genervt
am Touri-Overkill?
Ich glaube, am meisten hat mich genervt, also da, am Strand zu sein, weil am Strand, das war einfach immer voll. Es war einfach massenhaft Menschen und die Hälfte des Strandes war dann auch immer mit diesen ganzen, du durftest so gar nicht hin, weil das waren dann diese vermieteten Liegen und so, was ich sonst nur aus einem Cluburlaub kenne. Also das war richtig komisch. Mhm. Aber die andere Hälfte, wir haben auf so einem Bauernhof-Campingplatz, so einem, wie heißt es, agrikulturell Camping gestanden. Das war ganz nett. So, aber.
Ah ja, genau. Ja, diese Agri, wie heißt das denn nochmal?
Ich glaube, es ist Agri.
Ich weiß genau, was du meinst.
Bla.
Ja, genau. Genau, also so ein Ökobauernhof einfach, ne?
Genau,
das ist ja total so ein Ding in Italien auch. Ja.
Und dann kannst du da aber auch richtig schick campen. Also es ist wirklich halb. Es ist auch nicht, wie als ich vor 15 Jahren mit dem Zelt unterwegs war, dass du da ist ein Bauernhof und da ist eine Wiese. Nee, das ist schon ein richtiger Campingplatz, aber nebenan sind auch noch so Olivenhaine und so ein Shit. Das war ganz nett, aber insgesamt zu voll. Und jetzt sind wir mittlerweile weitergefahren und sind in den Bergen in Frankreich. Viel mehr mein Ding.
Ja, und ist das dann ohne Meer aber? Also du bist nur im Berg.
Ohne Meer. Ja, wir sind hier, im Berg. Es ist die Verdon-Schlucht, eine gewaltige, gewaltige Schlucht mit einem reißerischen Fluss in der Mitte, in dem man aber baden kann, der unbeschreiblich kalt ist. Und das ist mehr mein Ding. Dieses im Mittelmeer rumgedümpel und du merkst, du gehst da rein und du bist gar nicht erfrischt, sondern es ist eigentlich noch wärmer als die Luft. Das war nicht so meins. Aber hier, ich glaube, der Bach, hast du mal kurz das Gefühl, es tut richtig weh, wenn du zum ersten Mal reingehst. Das ist gut, das ist mein Style.
Ja, dass man sich wieder spüren kann, ne?
Ja, das ist ein bisschen, das Wasser ritzt dir die Beine. Das ist richtig schön.
Ja, und wo genau bist du, sag nochmal, weil ich möchte das hier auf, ich habe gerade eine Karte vor mir, ich möchte das richtig nachvollziehen, wo mein Moritz jetzt gerade steckt, in welcher Schlucht. Wo bist du denn da?
Die Schlucht heißt Georges Verdun, also Gorges, du Verdun.
So können wir miteinander arbeiten, so können wir, das ist ja, wir müssen nicht mehr so tun, Moritz, ja, wir sagen einfach oben links bei Paris rechts oder nach unten und dann
bei Paris
dann
rechts, es ist Gorges, du Verdun.
Ja, so, genau. Das ist doch was,
Gorges, du
da
Verdun.
Da kann ich damit arbeiten, ja, also
genau,
Gorges,
die Stadt in der Nähe hier ist Castellane.
Ja, ich sehe es gerade. Ach ja, ich verstehe. Ja, okay. Das ist da zwischen Nizza und Marseille.
Ja, und dann aber hoch, genau. Zwischen Nizza und Marseille und dann Richtung Norden aber.
Ja, ich verstehe. Also dann bist du so in Südfrankreich. Unten rechts bist
unten
du gerade
in Frankreich. Genau, unten rechts so. In der Berge.
Richtig, das ist doch nah an der Grenze zu Italien eigentlich. Ja, du könntest einen Abstecher nach Monaco machen, theoretisch. Wenn dir das Geld zu schwer wird, wenn du ein Problem hast mit geldlos werden, dann könntest du doch mal schnell nach Monaco rüber. So.
Du, wir mussten Zwischenhalten machen über mehrere Tage und ich habe versucht, ein Hotel zu finden und habe gesehen, also Situation war, dass meine Tochter hatte eine Ohrentzündung und wir mussten deswegen zwei, drei Tage einfach, sie hat ein hohes Fieber und sie musste Medikamente nehmen, wir haben keinen Arzt gefunden oder der Ärztin und deswegen mussten wir so zwei, drei Tage, haben wir uns gedacht, ja vielleicht nicht bei 36 Grad im Zelt, das ist ja scheiße, lass ein Hotel nehmen. Und dann habe ich da geguckt, dann habe ich gedacht, warte mal, auf dem Weg, da ist doch so Côte d'Azur und so, da ist doch ganz schön, vielleicht kann man da mal so ein Hotel nehmen. Und dann habe ich mir auch dann richtig, ich hatte ein richtig schönes Hotel gefunden, toll, also richtig schöne Zimmer, super Service, ein Pool für die anderen beiden, die schwimmen gehen dürfen, klasse.
Wo ist der Haken?
Und dann
habe
ich mir gedacht, 9000 Euro für drei Nächte, das war mir doch zu viel. Und
es
dann habe
so
ich da
verrückt.
Eher so ein, habe ich da so ein anderes Hotel genommen, das richtig schöne Bilder hatte. Aber pro Nacht wirklich das Zimmer nur 110 Euro gekostet hat.
Ja.
Und das war mir schon suspekt. Da habe ich schon gedacht, irgendwo ist ein Wurm drin. Und dann waren wir im Hotel, da habe ich gemerkt, ja, der Wurm ist im Hotel tatsächlich. Also viel im Hotel, auch viel mit Würmern. Das war mal ein gutes Hotel in den 70ern, würde ich sagen.
Da sind Würmer drin. Ist das Wurmhotel oder was?
Naja, bei uns im Zimmer ging's. Aber also da waren auch, während ich da jetzt eingecheckt habe, haben da mehrere Leute nach wenigen Minuten wieder ausgecheckt. Also das war
wirklich
schon. Ja, und ich kann das verstehen. Ja, für uns war das ein spontanes Ding. Da war ein Pool, es war alles ein bisschen schäbig, es war, hätte man vor 20 Jahren mal richtig renovieren müssen, das ganze Gebäude da.
Ja. Aber ist das so ein bisschen schimmelig, so ein bisschen oder?
Ja, nicht schimmelig.
Ja.
Aber so, ich glaube, so alles ein bisschen fleckig, alles hätte man, es war schon lange nicht mehr gestrichen, alle Möbel waren so ein bisschen kaputt. Es war alles ein bisschen schäbig. Aber nicht jetzt schmutzig. Es war, also, und für uns war es okay, weil, dieses Kind liegt jetzt hier im Hotelzimmer und wir chillen hier ein bisschen. Das war okay. Aber wenn du das buchst als dein, jetzt lassen wir uns das mal hier zwei, drei Wochen richtig gut gehen in Italien, da kann ich verstehen, dass Leute ankommen und danach sich denken, nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist nicht mein Jahresurlaub hier. Das kann ich
auch. Das finde ich auch echt geil, wenn du direkt ankommst, sofort wieder gehst. Das liebe ich. Ja. Dann musst du ein Hotel aber auch sofort, also dann gibt es quasi keine zweite Chance. Also dann gibt es nicht mehr so, vielleicht kann man sich hier nochmal einwohnen oder so, sondern du weißt sofort, nein, einfach gar nicht. Und ciao. Es tut mir leid, aber wir müssen hier leider gehen. Ja.
Ja, das Verblüffende war, dass die Rezeption da einfach auch anscheinend sehr dran gewöhnt war, weil es war so, die kamen so und meinten, das geht nicht, wir reisen jetzt wieder direkt ab. Und die meinten, klar, haben mir den Schlüssel genommen, haben das Geld wieder ausgezahlt, den Schlüssel reingehängt und mit dem Nächsten gesprochen. Das war jetzt nicht, was, können wir da nicht vielleicht nochmal, das passiert öfter. Alles klar, danke, tschüss dann.
Wow, okay, das ist ja krass, dass sie dran gewohnt sind, weil das wäre jetzt auch direkt meine Frage, also wir malen uns jetzt aus, es ist wirklich ganz furchtbar und du hast das Gefühl, auch deine Tochter, die gerade diese furchtbare Entzündung hat, das ist nochmal eine zusätzliche Belastung für sie.
Ach Gott, ja.
So, es ist einfach ein Ultrascheiß-Hotel, ja. Also erstmal, was wäre das für dich? Was ist für dich so ein Grund, dass du sagst, nee, das geht nicht? Also das ist jetzt, wir machen jetzt hier Stopp.
Ich glaube, eins ist Lautstärke. Also wenn ich ja mit der Tochter bin und ich merke, das ist hier ein Partyhotel, Leute rasten hier richtig aus und machen richtig Party, das geht gar nicht.
Stimmt, ja.
Ich glaube, wenn die in ihrem Fall, wenn die Klimaanlage kaputt wäre, weil wir hatten 38 Grad.
Ja.
und sie hatte 39 Grad. Und also wenn die Außentemperatur so hoch ist wie das Fieber, dann ist das nicht gut.
Nein. Ja.
Wohl. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ohne Klimaanlage, dann hätte ich auch gesagt, nee Leute, also das geht gar nicht. Und ansonsten bin ich da relativ schmerzbefreit, weil ich denke, naja, also der Vorteil ist, ich habe halt den ganzen Tag dann da mit diesen zwei anderen rumgehangen und die sind halt völlig freigedreht, die sind halt nur rumgerannt. Mhm. Und da habe ich gedacht, naja, also was immer ihr hier kaputt macht, ne, das ist jetzt kein Drama. Also mach, zieht durch.
Papa zahlt. Ja, ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht mehr zahlen muss, weil das ist jetzt nicht mal groß aufgefallen, wenn die da was kaputt gemacht haben.
Ja, sowas ist natürlich ganz schön, dass man da, genau, und das ist ja sowieso gut, wenn deine Kinder absolut schmerzfrei erzogen wurden. So, weil es gibt ja auch Kinder, die sind dann schon so einen gehobenen, das sind dann so 4-Sterne-Kinder. Sowas hasse ich ja, wenn man merkt, die Kinder sind so irgendwie verwöhnt, also einfach nur dadurch verwöhnt sozusagen, dass sie das Leben der Eltern sozusagen, die sich sowas jetzt mittlerweile leisten können. Aber ich denke mir dann immer innerlich, ja, ich war früher nicht in einem 4-Sterne-Hotel. Finde ich eigentlich, ihr solltet eigentlich noch Scheiß-Hotels kennenlernen, um euch dann über die guten Hotels richtig freuen zu können. So.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber hättest du dann den Mut, das zu machen, wärst du dann jemand, der dann sofort sagt, nee, das geht leider nicht?
Ich, früher nicht.
Ja.
Jetzt, ja, also jetzt, ich glaube jetzt durch das Argument für, naja, es geht um die Gesundheit meiner Tochter, das würde ich mir einreden, das könnte ich dann machen.
Ja.
Aber, also stimmt, ich glaube jetzt im Zweifelsfall, ich würde glaube ich, also es gibt ja Leute, die dann so richtig ausrasten und darum kämpfen, dass sie das Geld zurückbekommen, ne? Ich glaube, ich bin dann eher so jemand, der sich sagt, naja, ja gut, ich bin jetzt auf die Fotos reingefallen. Ich sage einmal, kann ich das Geld wieder haben? Dann sagen die nein, dann sage ich, naja, okay. Und dann zahle ich noch ein anderes Hotel.
Ja, verstehe ich. Ja, genau.
Ich glaube, so bin ich eher.
Genau. Ich glaube, ich würde auch einmal nachfragen, können wir da was Geld zurückhaben? Also wirklich nur so eine Nachfrage. Und dann je nachdem, wie entgegenkommt, die sind, wenn die dann einfach sagen, nee, dann ist so, ja, okay, ja, aber dann ciao. Ja, würde ich genauso machen, glaube ich.
Ja, genau. Ja, ich habe das meiner Tochter aber gerade erklärt. Ich habe gerade mit meiner Tochter darüber gesprochen, was mir alles unangenehm ist und was ich versuche zu üben und wo ich nicht mehr will, dass mir das so unangenehm ist und sowas. Weil wir sind dann durch die Stadt gefahren zu einer Apotheke und es waren, also ich habe das Gefühl, so italienische Städte, die sind ja jetzt gar nicht für Autos gebaut worden, ne? Also es ist alles so eng und
nicht
schmal.
Nicht für große
und wir sind
Autos.
Mit dem VW-Bus unterwegs. Ja, genau. VW-Bus
ist, die sind nicht, Moment, Moritz. Die sind für Autos gebaut, aber nicht für VW-Busse. Die sind für kleine, das ist, wenn du einen Fiat hast, ne? Ein Fiat 500, fühlt sich da sehr zu Hause. Alles andere, was kein Fiat 500 ist, ist ein Problem. Oder ein Opel Corsa meinetwegen auch noch. So.
Oder Roller. Ja. Die Leute rasten ja aus mit ihren Rollern
hier. Absolut. Ja, absolut. Ja,
und das Gute in Italien ist, das wusste ich ja gar nicht, Verkehrszeichen und sowas, die gelten ja nur für Autos und gar nicht für Roller. Da hatte ich ja gar keine Ahnung.
Ist das so oder sehen die Roller das so?
Ich sag mal so, es scheint so zu sein.
Ja,
mehr weiß
ich
auch nicht, aber ich glaube für die ist...
Ja, die haben immer noch so eine interne Rechnung. Also es ist immer so, also wie, ich sag mal, wie manche Restaurants in Italien oder auch in Deutschland, wollen wir jetzt hier gar nicht so lokale Sachen ausmachen, die haben dann nochmal so eine, ich sag mal, so ein Geldsystem für sich, nochmal so eine interne Rechnung. Ja, also es gibt so eine öffentliche Rechnung, so eine interne Rechnung und da gibt es eben auch einen internen Umgang mit Verkehrsregeln, so würde ich sagen.
Ja.
So eine Nebenrechnung.
Ja,
ja.
Das ist hier wirklich alles scheißegal.
Ja. Ich bin jetzt drauf gekommen, ich bin neulich, das geht so in die Richtung, sich trauen, Sachen zu sagen und so Sachen so zu monieren. Und zwar war ich jetzt neulich im Restaurant und hatte tatsächlich dann, hab da schon gesessen, hab dann gemerkt, oh scheiße, ich hab mein Geld nicht dabei.
Ja.
Und hab dann gesagt, oh sorry, ich hab hier mein Geld vergessen, komm nochmal wieder. Ah ja, gar kein Problem, ciao. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja extrem gut, weil das finde ich nochmal unangenehmer in Restaurants. Manchmal merkt man doch, man ist im Restaurant, kriegt so die Karte und merkt auf einmal, boah ey, den Oktopus-Teller, den Poseidon-Teller, gar nicht mein Vibe gerade. Oder man vertut sich sogar ganz so in der Art des Essens, man merkt gerade so, ich habe gar keine Lust auf Mexikanisch, so. Man merkt man aber erst beim Sitzen, weil man sich nicht so vernünftig Vorstellungen gemacht hat. Und dann ist ja das unfassbar Unangenehme, wenn man dann geht. So finde ich, ne? Ja. Das finde ich ja. Wie hoch ist die Chance, dass du dann gehst, wenn du merkst, habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf?
Oh, ich musste mich da richtig, richtig überwinden. Weil mir ist das schon unangenehm, wenn wir zu viert am Tisch sitzen und eine Person bestellt kein Essen, sondern nur was zu trinken. Da denke ich schon, oh nein, was glauben die denn jetzt von uns hier? Oh nein, was soll das denn? Das ist mir schon unangenehm. Okay, ja. Und dann zu sagen, ich stehe jetzt auf und gehe einfach. Aber ich, wie gesagt, ich übe das. Ich übe das und ich glaube, das könnte ich mittlerweile sogar machen. Aber nur mit dem Gedanken von, okay, heißt für mich, ich kann hier auch nie wieder hin. Also ich kann hier auch, das ist ja das letzte Mal, dass ich diesen Laden jemals betreten werde. Ja, und ich werde die Straßenseite wechseln, weil vielleicht raucht ein Kellner draußen. Ihr kennt mich dann wieder nächstes Jahr.
Ja, genau.
Dann kann ich
mach das. Ich mach das, siehst du, das ist bei mir genauso, mir ist es auch sehr unangenehm. Manchmal habe ich es dann auch einfach durchgezogen, obwohl ich es nicht mochte. Das ist jetzt bei mir anders, das ist irgendwie seit 2-3 Jahren, gehe ich dann, aber meistens nicht ohne zu lügen. Also das muss ich schon auch noch sagen, also ich lüge dann, ne? So, und dann war das bisher immer, meine Lüge war immer, ja, da ist ein Termin reingekommen, irgendwie haben... So, irgendwie so, weißt du, so, also ich habe das im Nebulösen gelassen, also ein bisschen so, ich habe gesagt, ja, wir müssen los, wir müssen leider los, ja, was ja stimmt, also was ja streng genommen gar nicht so eine große Lüge ist, weil man muss ja los, man keinen Bock aufs Restaurant hat, also so würde der Satz ja weitergehen, aber man muss ja nicht alles von diesem Satz präsentieren, ja, man ist ja nicht gezwungen, jetzt alles zu sagen. Und jetzt habe ich aber eine neue, weil mir das jetzt aufgefallen ist mit dem Geld, das ist natürlich auch die perfekte Ausrede, zu sagen,
ja, das ist gut.
Ich habe mein Geld vergessen, komm noch mal wieder, ciao. Und dann kommt man einfach nicht mehr wieder. Kann man natürlich nie wiederkommen, das ist klar. Aber ich habe gedacht, das ist auch eine gute Lüge, wenn man lügen möchte.
Ich habe da auch noch ein Lifehack, was man auch machen kann, ist, man kann so tun, als würde man angerufen werden. Ja. Und dann muss man sehr gestresst und sehr, also es muss klar werden durch deine Mimik, dass deine Mutter gerade in einen schweren Autounfall verwickelt ist. Und dann einfach wirklich, dass du nur noch in der Lage bist zu winken, nur mit der Hand zu sagen, sorry, ich muss los und dann einfach rausstürmen.
Genau.
Das geht auch.
Genau, du zeigst dann so aufs Telefon, ganz schockiert, weil da und für alle ist klar, da im Telefon, da ist gerade ein ganz großer Grund. Genau, ein ganz großer Grund, das zu verlassen. Ja, ist sehr gut. Ja, absolut. Ey Moritz, aber wir wollen jetzt hier nicht nur, wir haben jetzt die Folge auch genutzt, um, wie gesagt, wir müssen hier ein bisschen was aufräumen, wir wollen uns hier mal wieder zurückmelden. Wir kriegen ganz viel Feedback von den Leuten. Ja, gerne.
Eine Sache noch, weil wir über diese ganzen Rollersachen und so, also Leute fahren völlig verrückt in Italien. Das Beste, was ich gesehen habe, war, ich habe geparkt und das war ein sehr enger Parkplatz und das war Markttag, also alle wollten parken. Und irgendjemand parkte aus, die Polizei war dabei, die Leute aufzuschreiben, die falsch geparkt haben. Und irgendjemand, so ein älterer Herr, ein italienischer, fuhr mit seinem Auto rückwärts und immer weiter rückwärts und rammte mehrmals so einen Camper-Van. Und zwar, also sichtbar, auch fuhr da einfach öfter rein. Der Polizist, der gerade aufschrieb, sah das, rannte zu ihm, brüllte irgendwas auf Italienisch und dann hat er ihn so rausgewunken, rausrangiert und dann ist der Typ einfach weggefahren.
Ja, der, also,
und dann Moment, gedacht, das ist ein genialer Umgang mit Autos.
Ja,
Mut, das ist ja.
Das ist, es ist aber wirklich so. Das ist, also das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt. Da muss ich jetzt leider auch mal wirklich quasi meinen Schwiegervater sozusagen anschwärzen. Über ihn habe ich die Beziehung der ItalienerInnen zur Stoßstange. Ist eine ganz andere als in Deutschland. Denn die Stoßstange ist wirklich in Italien einfach eine Stoßstange. Also es wird einfach mehrfach gegen die Stoßstange gefahren. Beim Ein- und Ausparken, weil das ist ja eine Stoßstange, die fängt ja den Stoß ab und dann weiß man, wenn man bis zur Stoßstange fährt, jetzt muss man wieder nach vorne fahren, also dann muss man beim Rangieren wieder nach vorne fahren. Sich komplett normal, das machen wirklich alle, also das habe ich dann auch, ich dachte, das ist so eine Spezialität von ihm, nein, das ist einfach in Italien gang und gäbe, Autos werden einfach so ein bisschen angenockt. Gar kein Problem.
Ja, und das wusste ich ja, aber dass die Polizei das einfach auch sieht, also dass sie das genauso sieht, dass sie sich denkt, naja, es ist ja jetzt nichts passiert. Also da ist jetzt eine Schramme drin, aber der ist ja nicht in der Scheibe oder so. Ist ja noch fahrtüchtig. Um Gottes Willen, jetzt schlagen sie mal nach rechts ein und jetzt fahren sie mal ein bisschen weiter. Jetzt. Um Gottes Willen, hallo.
Ja, genau. Eine Stoßstange ist zum Benutzen da. Ja, ist wirklich so.
Sehr gut. So, jetzt können wir aber, wir können
eintauchen. Kommen wir zum Thema. Wir haben viele Post bekommen und Moritz, wir gehen direkt aufs große Apfelthema ein. Es ist, ich weiß nicht, wie viel du dich da erreicht hat im Urlaub.
Scheint ein Skandal. Ja, ich muss ja jetzt wieder, unsere Agentin ist jetzt im Urlaub bald, also muss ich jetzt den August über, verwalte ich selber wieder Instagram. Das heißt, ich habe auch da Apfeltest,
Geschrieben. Für Leute, die jetzt erst einschalten im Urlaub, weil sie vielleicht auf Suche sind nach einem anderen Podcast, weil sie gerade merken, boah, die anderen Scheiß-Podcasts, die senden alle nicht durch. Ja, was ist das? Was ist da denn los? Herzlich willkommen bei Talk und Gast. Was bisher geschah ist, Moritz und ich haben 5 Äpfel probiert und darüber geredet. Ja, das passiert hier bei Talk und Gast. Wir haben den großen Apfeltest gemacht. Wir haben den großen Apfeltest gemacht und also wenn man sozusagen, wenn man irgendwas testet, ne, dann ist einfach ganz schnell, da wird ganz oft vergessen dann sofort, da ist der Deutsche einfach deutsch und da hat er, da wird die Prüfbrille aufgezogen und da wird der Zollstock rausgeholt und dann ist aber ganz schnell vorbei mit Ironie. Also wir haben einfach nur Äpfel getestet und gesagt, wie lecker wir die finden. Und
wie lecker,
dann gab's,
und die Betonung
aber,
ist, wie lecker
sich da Leute aufgeregt, ist unfassbar gewesen.
Wie lecker wir die fanden, ist ja auch die Betonung. Es ist ja
richtig,
jetzt, also ganz viel Kritik war auch über die Kategorien und über die Standard, die da herrschen sollten in so einem Test.
Da müssen, weil da haben alle, da haben nicht mehr, also da, ah, das ist ja irgendwie lustig und so und ach Mensch, Äpfel. Und ich habe ja gedacht, das ist ja das Harmloseste, was man machen kann. Wir haben ja nicht mal so Wurst getestet oder so. Wo man sagt, ah, wie könnt ihr denn Wurst propagieren? Da leiden Tiere. Nein, Äpfel. Aber wirklich so das Netteste, was man so machen kann. Nein, also es gab, da wurde einfach sofort vergessen, ah, okay, das ist ja ein Spaß-Podcast. Das sind ja zwei Blödel-Heinis sind das ja wohl. So, nein, da wurde direkt sofort gesagt, ja Leute, aber also Entschuldigung, aber da gibt es ein paar Anmerkungen von mir. Ist jetzt, das kann ich so als TÜV, könnte ich das hier so nicht durchgehen lassen als 1A-Test. Ja? Ich arbeite bei der Deutschen Industrienormbehörde und so geht es ja null nicht, Freunde. Was haben wir, so, und ich glaube, es ist so ein bisschen so, Moritz, ich kann das jetzt aber, wir versuchen das hier dialektisch uns dem Thema zu nähern. Einerseits, denke ich so, okay, das ist absoluter Quatsch, dass man sich da so aufregt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wir haben das jetzt wohl so gemacht, das ist so ein bisschen so, wie wenn man Burger testen würde, ja, zum Beispiel Burger, und es gibt sozusagen eine Blindverkostung und wir beißen so in die Burger rein und dann einigen wir uns darauf, dass der Burger von McDonald's der beste ist. Denn das ist offenbar, in der Apfelwelt ist das offenbar passiert. Denn jetzt ist es so, wir haben uns auf die Sorte Pink Lady geeinigt und da wurde schon so, da ist jetzt hier schon der erste Falsch-Falsch-Falsch-Buzzer, denn Pink Lady ist gar nicht die Sorte, sondern die böse Marke. Die Marke, das ist eine Firma, das ist die Pink Lady, man möchte so weit gehen zu sagen Mafia, die so, die Pink Lady
Terroristen.
Mafia, die... Ja, Terroristen.
Big Lady Terroristen.
Das sind Apfelterroristen. ApfelterroristInnen. Da sind bestimmt auch Frauen dabei. So. Und das ist wohl so eine ganz böse Sache. Da wurden mir viele Artikel zugeschickt von utopia.de. Gibt bestimmt auch noch andere Artikel dazu. Wie da die Bauern geknechtet werden. Und, weil die irgendwie gezwungen werden, wie das dann immer so ist, das ist wie bei Kartoffeln und so. Die werden dann gezwungen, nur da die Originalsamen von Pink Lady zu nehmen. Die sind dann gar nicht gut, das ist alles verändert, bliblablub. Das ist irgendwie alles aus Gründen schlecht. Ja, wir kennen das. Kapitalismus, irgendwo gibt es immer eine Monopolbildung, was weiß ich. So, und wir haben uns jetzt ausgerechnet, unsere Gaumen aber, die ja nicht bestechlich sind, die das ja nicht wussten alles, ja, das sind unpolitische, wir haben eine unpolitische Zunge. Die haben das ja einfach mal entschieden. Die haben für sich genommen, jetzt festgestellt, ja, aber das ist jetzt für uns halt lecker. So dumm, wie unsere Sinne sind. Und das ist jetzt wohl auch, das haben ja auch viele geschrieben, meine Kinder mögen die auch am liebsten. Ja, das ist wir haben uns für einen klassischen Anfängerapfel entschieden. Das ist ein absoluter Anfängerapfel. Aber gut, ich bin auch ganz neu im Apfelgame. Ich finde Äpfel nämlich eher langweilig, muss ich sagen. Ja. Und deswegen wollte ich die jetzt mal durchprobieren. So, Pink Lady auf jeden Fall. Geht gar nicht. Dann haben wir noch hier, wie hieß der andere? Auf jeden Fall bei einem anderen Apfel ist das genauso. Das ist auch nicht die Marke. Das ist dann, glaube ich, hier. Ach genau, ich lese mal einen vor. Ja, ich lese mal einen vor.
Bitte.
Eine nur, dass man mal so ein Gefühl kriegt dafür. Dass man mal ein Gefühl kriegt, was für Nachrichten uns da so erreicht haben. Ja, also. Ich in meiner Bubble vermute, ich sei mindestens der 10., welcher euren Podcast zur Thematik der Apfelsorten kritisiert. Versuche möglichst gelassen und sachlich zu bleiben. So, pass auf. Pansy und Pink Lady sind keine Apfelsorten. Bräbern, Elster etc. sind Apfelsorten. Bei Pansy und Pink Lady handelt es sich um sogenannte Clubsorten. Clubsorten sind nichts weiter als eine Marke, unter welcher bestimmte Sorten verkauft werden. Hintergrund von Clubsorten ist die Kontrolle von Anbau, Angebot, Angebotsverknappung, Marketing und Qualität. Clubsorten sind entsprechend oft teurer, als die Apfelsorte dahinter eigentlich sein müsste. Deshalb folgt hier mein Profi-Tipp. Hinter Pink Lady verbirgt sich die Sorte Crips Pink. Hinter Kanzi verbirgt sich die Sorte Nikota. Augen auf im Supermarkt. Manchmal liegen direkt neben den teuren Clubsortenäpfel die exakt gleichen Äpfel, verkauft unter dem eigentlichen Sortennamen und das deutlich günstiger. So, da haben wir doch wieder was gelernt. Ja, also.
Das war noch eine der netteren Nachrichten, ja.
Das war eine nette, konstruktive Nachricht, aber er hat ja auch geschrieben, er hat sich wirklich zusammengenommen, weil er hatte wahrscheinlich, ja. Er hat auch gedacht, ihr Arschlöcher, ich hasse euch, ihr solltet eigentlich sterben.
Richtig, so redet man. Auf, ja.
Ich weiß zum ersten Mal in meinem Leben, warum die Formulierung Zankapfel, warum es die überhaupt gibt. Das ist, weil der Apfel an sich ein großes Streitthema ist. So, und wir haben jetzt natürlich, da wurden wir drauf hingewiesen.
Wenn wir das auf der Bühne gemacht hätten, da hätten mehrere Menschen versucht, uns zu entkernen, tatsächlich.
Richtig, absolut. Bei lebendigem Leibe entkernt, so muss man sagen. Ja. Und also, dann haben Leute darauf hingewiesen, hey, was ist denn mit Biosorten? Dass ihr auch, aber jetzt auch die Major-Äpfel, ja, dass ihr das macht. Ja, es wurde Kulturkampf, es wurde politisch. Ja, ja, also, wie könnt ihr denn, politisch. Es gibt alte Sorten, es gibt alte, ganz tolle Sorten, schon in Vergessenheit geratene Sorten. Warum nehmt ihr die denn nicht mal? Warum hebt ihr die denn nicht mal auf den Podest? Es gibt viele notleidende Sorten da draußen, die hätten die Aufmerksamkeit eures Podcasts viel mehr verdient. Was ist denn mit denen? Dann wurden mir Sorten vorgeschlagen. Es war der Wahnsinn, ja. Wo ich dann, ja, und bei der ersten Nachricht sagst du noch, bei der zehnten Nachricht fängst du auf einmal nachzudenken, bei der hundertsten Nachricht denkst du dir, ja, das ist einfach alles daneben, sollten wir nicht die Folge löschen? Sollten wir das nicht, weil das war einfach, ich habe mich dann auch bei manchen entschuldigt auch, ja, habe gesagt, da wurde eine Grenze überschritten, das sehe ich jetzt auch, ja, so, ja, man muss es sagen und ja, also das muss man sagen, also es gibt Bio-Äpfel, ja, esst Bio-Äpfel, Leute, ich habe die jetzt aber, das habe ich ja auch gemerkt, ne? Ich habe die ja bei mir im Markt gekauft, aber das ist so eine Markthalle halt, ne, und die Markthalle, die hat auch offenbar einfach nur durch die Major-Marken da, ne? Die Major-Apfelsorten.
Ja, aber seien wir mal ganz ehrlich, wir sind ja nun mal ein 360-Grad-Qualität-Podcast. So.
Richtig.
Natürlich ist es auch gut, wenn du da irgendwie richtig drin bist im Game und du hast da im alten Land unter Hamburg so einen Lieferanten und der züchtet dir da deine alten Sorten, die er dir in einem Karton, in so einem Holzkarton, das mit Sägespänen ausgelegt ist, schickt er dir einmal im Jahr deine schönen alten Bio-Äpfel. Der Deutsche an sich, der geht ja in seinen Supermarkt. Richtig. Und da kauft er sich seinen scheiß Apfel. So.
Ja,
und
muss
das
ich sagen,
ist in vielen Fällen sind das nun mal diese Sorten, die wir getestet haben.
Moritz, und dann habe ich auch, genau, und dann wurde mir auch gesagt, ja, aber das ist ja nicht die Sorte. Probier mal den Bräburn im September oder was, ja, oder im Oktober, ja.
Ja,
das ist ja gar keine Saison.
Falsche Zeit.
Das sind
die Altäpfel.
Ja. Leute, so gehe ich ja nicht ran an den Apfel. Ich greife im Supermarkt einmal da rein, blind, nehme mir einen Apfel mit und fertig und mein Gaumen entscheidet. Und mein Gaumen ist nicht bestechlich. Und da muss ich sagen, ja, da muss die richtige Saisonware an Bio-Äpfeln dann eben vorfindbar im Supermarkt, gut sichtbar für mich, Apfelanfänger da sein, dass ich die nehmen kann. Da kann ich ja da nichts für, dass die Pink Lady da am besten schmeckt, beziehungsweise Crips. Pink Crips, wie wir jetzt wissen, heißt es, glaube ich, ne? Oder? Was habe ich gesagt da? Was haben wir gerade gelernt, dass wir das direkt anwenden können? Crips Pink, also hinter Pink Lady verbirgt sich die Sorte Crips Pink, ja. So, und dann greife ich mir einfach so ein Crips Pink, ja, und wenn ich dann feststelle, der ist am leckersten jetzt gerade zu dieser Zeit, ich kann ja nicht ernsthaft mir so einen Kalender machen, wo ich dann weiß, ach, Bräburn wäre mal wieder gut. Heute, jetzt ist ja Bräburn-Saison, ja klar, da hole ich mir mal den.
Bräburn-Zeit.
Das muss dann convenient sein. Ja, also da kann man drauf
absolut
achten.
Absolut, man kann darauf achten, dass man da jetzt irgendwie, dass man sich die Erdbeeren kauft, wenn sie in Deutschland wachsen und die nicht aus Spanien oder Israel einfliegen lässt, weil man jetzt Bock auf Erdbeeren hat. Man kann auch aufpassen, dass man möglichst wenig Südfrüchte isst, die nur in Paraguay wachsen. Aber
richtig,
der Apfel an sich, das ist ja jetzt ja nichts, was mir jetzt groß Recherche abverlangen kann. Da habe ich ja nicht einen Kalender zu Hause, wo ich denke, oh nein, bevor ich jetzt zum Supermarkt gehe, gucke ich doch mal, was ist denn ein Lagerapfel und welche Sorten sind denn jetzt früh gepflückt worden und
richtig,
ach, die
also
gibt's hier gar nicht.
Ja.
Naja, dann nehme ich diese Fahrt von 120 Kilometer nochmal nach Niedersachsen auf mich, um die da frisch vom Baum zu pflücken, bei der alten Frau, der ich dafür das Doppelte bezahle. Das ist ja nicht die Realität in Deutschland.
Das ist wirklich so. Ja, das ist nicht die Realität in Deutschland, Leute. Da muss ein positiverer, einfacher Angang gefunden werden. Ideen dazu gerne, ja, wie das einfach machen kann, wie man so zwei, drei Regeln für einfachen Apfelkonsum, aber nicht, ja, fahrt mal raus aus Brandenburger Land und pflückt euch da die Äpfel selber. Das ist ja keine gangbare Alternative für so Gelegenheitsapfelesser, wie wir das sind. Genau, das wurde nämlich auch noch gesagt, wie die da eingeflogen werden, die Äpfel, ja. Also wirklich, ich habe da wirklich, teilweise sind mir die Tränen gekommen, wie da die Äpfel unter welchen menschenunwürdigen Bedingungen da Äpfel gemacht werden, ja, wie die da über 12.000 Kilometer eingeflogen werden, was wir da anrichten, wo ich dann aber auch immer gedacht habe, so, ja, also das kann alles sein und so und das stimmt bestimmt auch alles, ja, also ich will das jetzt gar nicht so, nicht nur lächerlich machen, das ist absolut richtig, das glaube ich auch absolut, nur es ist ja so, es ist ja immer noch ein Apfel, ne, also es ist ja immer noch, Also es ist ja immer noch so viel besser als beispielsweise jetzt ein Steak essen oder so, sag ich mal. Also der, so, ne, davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, also wenn da nicht Saison ist und so, und wenn die schon irgendwie im letzten Herbst gepflückt wurden, wie werden die denn eigentlich da konserviert? Werden die da, sind die dann, weiß ich nicht, werden die dann gefroren oder was? Oder wie sind die überhaupt so lange haltbar, die Äpfel? Das verstehe ich gar nicht. Hast du das verstanden?
Nee, also ich wusste, ja, man kann die so einlagern, ne? Und dann schmecken die irgendwann mehlig. Das machen wir zu Hause ja auch. Wir lagern die ja auch ein. Und dann schmecken die immer einfach so geil, als wenn die. Naja, du packst die einfach in, du musst die einigermaßen kühl und dunkel aufbewahren und die dürfen sich nicht berühren. Na, da, wo die sich berühren, die Äpfel, da werden die dann schlecht. Also du packst die quasi auf ein Regal. Und da sind die dann einfach gelagert. So, irgendwo, wo es dunkel ist und wo es kühl ist. Und dann schmecken die trotzdem Wahnsinn. Nach einem halben Jahr, schmecken die jetzt nicht mehr so geil. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das mal. Vielleicht, ich hatte immer die Vorstellung als Kind, weil es hieß immer irgendwas mit so einer Wachsschicht. Ich dachte immer, das wird jetzt mit Wachs eingerieben und dann hält sich das besser. Aber ich glaube, das habe ich nur als Kind gedacht und das stimmt wohl nicht.
Genau, sowas habe ich auch irgendwie im Kopf gehabt. Aber genau, das kann auch sein, dass wir das ist Quatsch ist. Ja, ich weiß es auch nicht.
Ja, also man kann ruhig darauf achten, dass man Äpfel aus Deutschland isst, weil die gibt es hier genug. Man muss sie nicht einfliegen lassen. Das stimmt.
Richtig.
So. Aber diese Kritik wird immer passieren. Wenn wir im Herbst unseren großen Brottest haben, ne, dann wird auch passieren, dass wir da die deutschen Brotsorten testen mit ein bisschen lecker Butter drauf, keine Frage. Aber da wird auch passieren, dass Leute dir massenhaft schreiben, du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich backe mein Brot ja nur noch mit dem Dinkelmehl aus dem Unverpacktladen selber. Warum propagiert ihr das nicht mal? Und dann wird es dann, also Kritik wird es immer geben, Till. Aber am Ende ist der Apfel ein Apfel. Und das ist ein deutsches Massenprodukt und deswegen testen wir das deutsche Massenprodukt. So, wenn ich ein Auto teste, dann teste ich ja auch ein VW Polo und nicht ein Maserati. Richtig. Wo ich denke, aber Maserati ist viel schneller. Aber nicht für jeden zugänglich.
So, aber dass ihr mal auch mal an podcastergerechten Umgang hier auch mal denkt, ja? Dass ihr nicht immer nur an den Apfel lenkt, auch mal an die PodcasterInnen dahinter, ja? So, also, so Nachrichten hier erreichen mich, ja? Also, dass man mal so, hier, pass auf, ich bin entsetzt, ihr könnt doch nicht Äpfel im Juli testen. Nee, also.
Ihr dämlichen Nazi-Schweine.
Wirklich, die fast ein Jahr alt sind und mehrere Monate gegebenenfalls schlechte Lagerung hinter sich haben. So jetzt hier dieses, wer ist es denn hier? Von Munk, der Schrei, das als Emoji dahinter, ja?
Ja.
Ich hoffe für euch, dass die Folge im Herbst 2022 aufgenommen wurde. Machen wir es kurz. Ich bin stinksauer. Ihr habt doch wohl noch nie in einen erntefrischen Grabensteiner oder König Wilhelm gebissen. Jetzt muss ich bei jeder Ernte auf unserer Streuobstwiese an euch denken und mich ärgern. Bräbern 2020 bis circa Februar, März. Bräbern 2020 verstehe ich auch gar nicht. Es scheint eine spezielle Typbezeichnung zu sein oder so.
Ja, ist ein alter Jahrgang.
20-20 bis circa Februar, März. Dann geht's leider steil bergab mit ihm. Pink Lady ist keine Sorte, sondern Wachs. War auch nochmal. Viele Bauern machen sich abhängig von der Firma. Sie müssen dem Club beitreten, Lizenzgebühren zahlen. Äpfel müssen zum Festpreis abgegeben und dürfen nicht direkt vertrieben werden. Oft kommen die Äpfel aus Südamerika. So, also die ganze Zeit. So, damit wurde das Pott wirklich geflutet. Ja.
Es gibt wirklich, also man muss sagen, es gab wenig Themen im Podcast, die so eine Flut an Nachrichten und so eine Flut an Empörung losgelöst haben, wie unser Apfeltest.
Also das muss man wirklich sagen. Also ich habe schon, viele haben schon darum gebeten, ob wir nicht mal Kartoffeln testen könnten. Und ganz ehrlich, Moritz, das machen wir. Das machen wir.
Das machen wir.
Und das könnte sein, dass ich da auch ein, zwei Biosorten dann drunter mache. Des Liebensfriedens willen. Aber ich will auch so eine richtige, ich will aber auch, weil das finde ich eben auch spannend, ja, einfach mal geschmacksmäßig drüber zu reden. Ja, aber wie ist denn so eine Lidl-Kartoffel, sag ich mal, oder so eine Aldi-Kartoffel oder so eine Penny-Kartoffel?
Ja.
Wie ist denn so eine Discounter-Kartoffel im Vergleich? Das hat mich ein bisschen daran erinnert, weißt du noch, Moritz, als du so, ich weiß nicht, ob du doch einen Überblick hast über die Shitstorms, die du hattest, so. Aber einer war ja, dass du gesagt hast, ich finde vegane Ernährung irgendwie wichtig, aber mir fällt das irgendwie sehr schwer, weil ehrlich gesagt, ich mag keine Hafermilch, hast du, glaube ich, gesagt, oder?
Ja, ich habe gesagt, ich trinke Hafermilch, aber sie schmeckt mir einfach nicht. Also mir schmeckt das nicht so gut wie Kuhmilch. Ja,
genau. Und das war ähnlich, finde ich, weil das ist ja einfach nur ein Geschmacksurteil. Es ist einfach nur ein Geschmacksurteil. Und dass Leute dann ausrasten, weil das darf ja nicht sein, weil das ist ja was Gutes. Das ist so ganz komisch.
Ja.
Das ist ja so, als wenn man sagt, ich Bahnfahren finde ich scheiße. So, also ich mach's halt zwar seit 12 Jahren, aber ich bin auch ein bisschen genervt davon, dass man sagt, nee, du darfst nicht genervt sein, weil das ist gut für die Umwelt.
Nein, es ist gut für die Umwelt, so. Ja, Hafermilch. Ja, schmeckt, als hätte dir jemand in Getreidebecher gepisst. Aber du musst so tun, als wäre es das Beste, was du jemals. Das ist mein Milch und Honig. Ist wirklich einfach nur ein Becher Hafermilch, der so 2 Tage in der Sonne stand. Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann.
Mm. Richtig. Ja. Also, Dankeschön. Vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal einen anderen Apfeltest. Aber wir haben jetzt erstmal. Also ich habe jetzt erstmal genug von dem Thema.
Du, also ich muss sagen, für mich ist der Apfeltest gelaufen. Meine Lieblingssorte ist und bleibt Pink Lady.
So, dass wir das nochmal fest haben.
Also, ich habe da jetzt ein bisschen weiter durchgetestet. Was mir am besten schmeckt, ist die Sorte Pink Lady aus Ecuador. Das ist mein absoluter Favorit.
Ja, wenn Äpfel nicht eingeflogen werden, habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ja.
Nee, wirklich. Ja, weil das ist so, ja, heimische Äpfel, ja, aber die kennen ja nichts. Also, das ist, ich bin ein Weltmann. So, ich brauche auch weltmännische Äpfel. Und ich brauche dann einen Apfel, bei dem ich reinbeiße und merke, ja, der hat da in der Nähe von einem Flamenco-Bühne ist er da gewachsen. Da ist der Flamenco, ist der mit in den Apfel gewachsen. Und das möchte ich schmecken. Das ist mir wichtig.
Richtig, das möchte man schmecken. Und man möchte auch ein bisschen schmecken, dieses große, dieses leicht monopolhafte, das ist ja auch irgendwie toll. Ne? Das ist ja irgendwie toll.
Natürlich.
Das hat man ja alles drin in dem Apfel. Ja,
der Apfel, du schmeckst
ist,
ja die Macht.
Der Apfel ist eine kleine Königin. Ja, du schmeckst die Macht, genau. Ja. Das ist der Apfel für Mächtige. So muss man sagen. Ey, apropos Apfel für Mächtige. Dann haben wir uns ganz viele geschrieben zu Victoria Woodhall. Es ist das Victoria Woodhall-Jahr. Und ich habe gefragt, warum ist es denn das Jahr? Finden wir da vielleicht ein passendes Jubiläum? Und ja, absolut.
Ja.
Vor 150 Jahren hat Victoria Woodhall, die unter anderem Bekämpferin für Presse- und Meinungsfreiheit war, die große Feministin und Anarchistin, da hat sie eine Rede gehalten. Hat sie eine große Rede gehalten über Presse- und Meinungsfreiheit. Und zwar folgendermaßen, ich lese jetzt hier nicht alles vor aus der Nachricht, aber lieben Dank, dass ihr da so nachgeguckt habt. Victoria Woodhall hat sich trotz erneuten Haftbefehls am 9. Januar 1873 zunächst verkleidet in einem bewachten und vollbesetzten Saal ihre angekündigte Rede über Presse- und Meinungsfreiheit gehalten und ihre Identität offenbart. Dies hat unmittelbar zu einer erneuten Verhaftung geführt. Mitte 1873 wurde sie vom Bundesgericht freigesprochen. So, also wirklich, sie hat immer drauf geschissen, immer für die Meinungsfreiheit gekämpft. Deswegen Victoria Woodhall, unsere Patronin für dieses Jahr. So.
Ja.
Ja. Ja. Und ich fände eigentlich aber auch gut, wenn du immer so, ich weiß nicht, ob das möglich ist, Moritz, aber wenn du immer so einen Satz ab und zu fallen lässt über Victoria Woodhall, also ganz kurz immer nur, wir kommen jetzt zu einem weiteren Fact zu Victoria Woodhall und dann so, Victoria Woodhall trug auch immer, weiß ich, pinke Unterwäsche. Weißt du so? Und Fun Fact wieder vorbei. Oder Victoria Woodhall ist Linkshänderin. Oder Victoria Woodhall konnte gut pfeifen. Irgendwie sowas, weißt du? Das fände ich irgendwie gut. So, immer mal so ein Fun-Fact ab und zu.
Überhaupt kein Problem.
So Wissenshäppchen.
Überhaupt kein Problem. Ja. Muss man damit gucken, okay, ein bisschen gucken, dass man nicht Sachen hat, die wir schon mal im Podcast hatten. Aber ja, auf jeden Fall.
Wie Sachen sagt die? Achso, die du jetzt schon gesagt hast. Ja, nee, das.
Naja, wir hatten ja schon sehr viele Fakten. Absolut. Ich finde da noch neue.
Ja, genau. Ja. Aber wirklich so eher so Trivia, mit dem man mich kriegt, weißt du? Die Widerstandskämpferin für mich auch nochmal ein bisschen und für uns alle so ein bisschen menschlicher macht. Ja, zum Beispiel, also hat oft Sachen vergessen oder so oder irgendwie sowas. Ja, sowas höre ich ja auch sehr gerne. das könnte ja durchaus passieren. Ja,
ja, finde ich gut.
So, Moritz, haben wir eigentlich schon auf die große Happy Hour XXL hingewiesen, bei der du zu Gast warst und ich da auch wohl da war?
Nein.
Ja, das können wir ja mal machen.
Haben wir noch nicht. Nein, wir waren ja wohl länger nicht unterwegs. Ja, du hattest, viele wissen das, du hast eine Sendung, die Till Reiners Happy Hour, die auf Dreisat läuft. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es das vorher überhaupt schon mal gab, aber ich glaube, es war ja anlässlich der 10-jährigen Jubiläumsfolge von der Happy Hour. Habt ihr euch überlegt, wir machen es mal in einer anderen Stadt, nämlich in Köln, mit doppelter Zeit, also nicht 45 Minuten, sondern 90 Minuten.
Richtig.
Ein Stargast jagte die nächste Stargästin.
So ist es.
Und es war Open Air und es waren sehr viel mehr Leute im Publikum.
Es waren sehr viele Leute im Publikum und so, und war irgendwie eine ganz gute Stimmung und dadurch auch, dass es irgendwie noch eine andere Location war, hatte es irgendwie sowas Besonderes. Kann man mal nachgucken. Wie gesagt, wir beiden Pappnasen sind da wohl auch dabei. Sehr schön. Hazel Burger war dabei, Johann König hat richtig und eben Moritz Neumeier haben wir lange drum gekämpft, aber hat gesagt, komm, machen wir. Ja, komm. Ich mach's auch nicht mehr fürs Geld. Ja, so. Das war schön. Das war sehr, sehr schön.
Ich mach's nur noch fürs Prestige. Ich wollte einen Äpfel bezahlen.
Oh Gott, ich kann es wirklich nicht mehr. So, also
das
jetzt,
kann man sich angucken, kann man einfach oben im Begleittext, kann man da raufklicken und dann kann man sich die ganze Folge
Kann man sich angucken. Wir hatten Wahnsinnsquoten, habe ich verraten. Wir hatten Wahnsinnsquoten, aber ich sag die Quote nicht, weil dann müssen alle lachen. Aber wir hatten für Dreisat wirklich eine Wahnsinnsquote. Wirklich wahr.
Ja, und das ist doch schon mal was. Das ist das Wichtigste.
Ja. Ja, genau.
Also ja, wahrscheinlich, ich würde jetzt mal tippen, dass es nicht, es war jetzt nicht vergleichbar mit dem Tatort an dem Sonntag.
Ja, es war schon noch ein einstellig. Also es gibt ja oft ein Komma dahinter, dann sind es jetzt auch zwei Stellen, ne? Sagen wir so. Aber ja, es war unter 10% wohl. Ja.
Naja, aber ich meine, also für Dreisat ist ja alles, was du messen kannst, ist ja ein Erfolg.
Ja, richtig. Alles, was messbar ist, ist schon mehr als erwartet wurde. Richtig, ja. Also, wir machen das Apfelthema zu, wir machen Victoria Woodhull zu, ganz lieben Dank. Vielleicht machen wir im Herbst, wir machen jetzt erstmal keinen Apfeltest mehr, vielleicht nochmal, vielleicht nochmal im Herbst Kartoffeln, hätte ich irgendwie ein bisschen Spaß dran. Ja. Und dann achten wir auch drauf, dass, wir, ja, dass da auf jeden Fall so eine Underdog-Kartoffel da auch nochmal vorkommt. Fände ich okay.
Um Gottes Willen, ja, du, da baue ich noch welche an bis dahin, überhaupt kein Problem.
Ja, oder?
Dass wir da nochmal... Oh Gott, ja, ja, ich habe auch gerade, gibt es auch natürlich auch ganz großes Spannungsfeld, ne? Die McDonald's-Kartoffel, ganz großes Thema.
Ach ja, richtig. Ganz großes Thema. Apropos Spannungsfeld, da noch eine Sache, weil ich habe ja, Moritz, ich habe das Gefühl manchmal, ich bin, ja. ich bin ein Genie, aber, weil der Satz geht aber noch weiter. Ja? Nur okay. Halt im falschen Jahrhundert geboren. Das heißt, ich mache immer Erfindungen, die gibt's schon. Aber eigentlich bin ich ein Genie,
aha,
weißt du?
Ja. So.
Und okay, jetzt habe ich, weil ja, ich habe
was hast du erfunden?
Ja, ich habe sowohl den Elektromotor als auch den Dynamo erfunden. Weil ich habe doch gesagt, ja. Man müsste ja eigentlich mal die Kraft von so Magnetismus, die müsste man nutzen für Energie, weißt du? Und ja, da wurde ich jetzt mehrfach, ne, darauf hingewiesen, dass ich da wohl den Dynamo und den Elektromotor erklärt hätte. War mir so gar nicht klar. Naja.
Du, ich war mir auch gar nicht klar. Ich war mir nur ziemlich sicher, dass es das schon gibt.
Ja,
und dass
genau.
Du jetzt nicht das sagst und irgend so jemand hört, warte mal, das ist ja genial. Wir haben ja das Energieproblem richtig. Für immer gelöst. Wir nehmen zwei Magneten. Ja, ja, das richtig. War mir bewusst, dass da schon mal drauf jemand rumgekaut hat auf dem Thema.
Ja, vor 500 Jahren wäre es genial gewesen, sag ich mal so. Aber ja. Jetzt, wir sind halt schon zugeschissen mit Erfindungen, da bleibt mir nicht viel mehr. Mein Gott, was soll ich machen? Also danke für diesen Hinweis nochmal. Dann haben wir das, glaube ich, abgeräumt und wir kommen jetzt, weil das schaffen wir, glaube ich, noch, wir kommen jetzt zu, ja, na, ich weiß gar nicht, ob das eine Mach's-geil-Sache ist oder, nee, das ist eine dornige Chance. Wir kommen jetzt zu einer dornigen Chance.
Dornige Chancen.
Und zwar hat uns folgende Nachricht erreicht. Till, Hilfe, bei uns im Büro wird über den Sommer umgebaut. Nichts Schlimmes, dachte ich. Aber da die Räume, Meetingräume, Fokusboxen, offene Begegnungszonen, wow, nun komplett Fokusbox. Neu gestaltet okay. werden, dachte sich die für den Umbau verantwortliche Abteilung, dass das ein idealer Zeitpunkt wäre, die Namen der verschiedenen Meetingräume neu zu benennen. Hatten wir noch nie,
nein.
Ausrufezeichen, waren immer Nummern an den Räumen. Aber jetzt dürfen per Umfrage alle mitmachen, sich, in Anführungszeichen, lustige Namen ausdenken und dann wird
oh
noch abgestimmt. Es ist so schrecklich und fast noch schlimmer. Das ganze Prozedere finden fast alle toll und cool. Wie soll ich damit umgehen? Oder finde nur ich das schlecht und bin ich der Freak? Bitte um Hilfe oder einen guten Rat. Ja, das ist jetzt spannend. Moritz, wie finden wir das?
Also, erstens, ja, du bist der Freak. Und das ist was Gutes.
Okay, ja.
Also, ich sag mal, also wenn du da arbeitest und du merkst, alle finden die Idee, dass man jetzt sich, dass man so ein Ranking macht und Leute überlegen sich Namen, weil, wie damals beim Abiball, Abi-Motto,
stimmt.
Aber jetzt mit dem Konferenzraum, wenn du der einzige Mensch bist, der denkt, sag mal, ich bin doch kein Affe, ich bin doch hier, bin ich hier im Zoo gelandet, dann ist das ein guter Impuls. Dann ist jetzt die richtige Zeit, um sich selbstständig zu machen. Gewerbe
okay.
anzumelden,
ja.
auf
ja.
Kundenakquise zu gehen und was immer du beruflich machst, jetzt ja. eigene Schritte zu gehen und anzufangen, ein Fundament zu bauen für ein eigenes Imperium.
Ja.
Denn der Vorteil ist, wenn
ja.
du erstmal deine eigenen Büroräume hast,
ja.
dann kannst du das durchnummerieren, wie du lustig bist.
Moritz, ich merke gerade an deiner Sprache, dass du in so einem Tal bist. Ich habe gerade das Gefühl, du guckst gerade auf so einen ganz großen Berg und merkst einfach, wie groß man denken muss.
Ja. Ja, schon, weil ich denke, ja, die Wahrheit tut weh, aber es ist jetzt, man kann jetzt auch irgendwie so ein bisschen, man kann das Pflaster so ein bisschen anreißen und sagen, nein, mach doch mal mit, vielleicht fallen dir auch lustige Sprüche auf, nein,
ja.
die Menschen im Büro, das sind richtige Menschen, vielleicht musst du die besser kennenlernen, geh doch mal mit auf ein Feierabendbier, aber nein, ist es nicht. Du stehst einfach über diesen Leuten. Du bist einfach, du bist ein Chef. Du bist ein Mensch, der zu wenig Macht hat, um dieses Ego, was in ihm inne wohnt, stillen zu können. Und das kann gefährlich sein. Wenn du dich nicht selbstständig machst und nicht anfängst, größer zu denken, als du jetzt gerade bist, dann bist du einer von den Leuten, die anfangen, Autos anzuzünden nachts, weil sie das Gefühl haben, ich kann nicht mehr, ich muss irgendetwas, was schön ist, hässlich machen.
Ja,
mach das nicht. Mach einfach das, was jetzt in deinem Leben schon schön ist, noch schöner.
Vielleicht auch
verschulde dich hoch.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück.
Und spring in den Fluss der Möglichkeiten.
das wäre jetzt schon die Lösung, das wäre die radikale Lösung. Erstmal nochmal, kann ich auf jeden Fall dich unterstützen in dem Gefühl, warum du das vielleicht ein bisschen doof findest mit diesen lustigen Namen. Das Problem sind ja gar nicht die lustigen Namen, würde ich jetzt erstmal sagen, sondern, dass man dann gezwungen ist, den lustigen Namen, den man einmal lustig fand, der einmal auf einer Flipchart stand, den muss man dann immer sagen. Und dann geht ganz schnell der Witz verloren und dann ist es irgendwann nur noch, dann bist du irgendwann nur noch genervt von einem Witz, den du das 10.000. Mal hörst. Und dann ist halt, was könnte denn so ein Witz sein? Was ist denn so ein witziger Raum? Für ein Fokusbox, ich weiß auch gar nicht, was das alles ist. Fokusbox, offene Begegnungszone, verstehe es gar nicht. Aber Meetingraum, das ist ja dann der Blabla-Raum oder was? Oder wie wird der dann bezeichnet?
Also, was passieren wird, und wir sind uns alle einig, das ist unter aller Kanone, aber was passieren wird, ist, dass da ein älterer Herr sitzt, der bei diesen Fokusboxen auf jeden Fall Konzentrationslager vorschlägt. Und dann in dem Moment beim Aussprechen merkt, das fand nur ich lustig, das wird mir für immer anhaften, der Blick aller hat sich auf mich geändert.
Ja, das stimmt, das kann natürlich sein ich könnte mir vorstellen, das ist irgendwie so eine, auch vielleicht auch so ein zu langer Name, ja, weil man ja so in die Tüte redet. Ja, das sagt man ja manchmal so. Ja, jetzt mal einfach so in die Tüte gesprochen, ne, weil da so Brainstorming ist. Ja, der in die Tüte-Rederaum zum Beispiel, wo das schon, und denkst, das ist ja viel zu lang. Oh Gott, ist das nervig. Und da muss man, wollen wir, so, und dann ist das nämlich irgendwann, sagen einfach nur noch, wollen wir in die Tüte. Dann ist das einfach nur noch, weil die Leute, das dauert zu lange.
Ja.
Und dann heißt das einfach nur Tüte. Lass mal zusammen in die Tüte gehen. Oh, ist das nervig. Dann bist du, die Tüte.
Ja, ja. Also,
das soll so kultig sein.
Was passiert ist, dass so 2-3 Leute sich zusammentun und sich denken, weißt du was, dieses Ganze, den Konferenzraum, ne? Den nennen wir jetzt den politischen Salon. Und dann geht man irgendwann nur noch in den Salon.
Ja, genau. Das ist immer so. Und so eine Nummer ist ganz schön.
Denkfabrik, sowas.
Ja, Denkfabrik, so heißt wahrscheinlich die Firma auch schon. Genau, das ist immer das, ist doch so, ja, natürlich. Oder Denkmanufaktur wahrscheinlich sogar. Ja, das ist eine ganz schwierige Nummer und das ist nämlich das Schöne bei den Nummern. Das ist nämlich so, die sind nicht lustig, aber die wollen auch nicht lustig sein. Eine Nummer ist einfach nur eine Nummer. Das hat schon seinen guten Grund. Also wir sind auf deiner Seite, wir können das schon sehr gut verstehen. Man muss nicht alles lustig machen.
Nee, und das verwirrt auch die Menschen. Also ich merke das so jetzt schon. Ne? Also mein Sohn wurde eingeschult in Gruppe 1 und dann haben die sich irgendwann die Kinder entschieden, nee, das ist Gruppe 1 und Gruppe 2 ist scheiße, weil dann, weißt du, da hast du immer, als wäre das hier irgendwie erste und zweite Liga. Und dann haben die sich so neue Namen ausgedacht, haben die sich entschieden für Rubingruppe und Smaragdgruppe. Jetzt sitze ich da andauernd in der Schule.
Die halten aber ganz schön viel von sich. Die halten aber schon sehr viel von sich.
Ja, das sind ganz besondere Kinder. Die
Platin- und Superplatin-Gruppe. Wow. Aber so, bei denen sehe ich es aber ein zum Beispiel, Moritz, weil die müssen selber, als Kind darf man alles. Als Kind müssen selber ihre Fehler machen.
Du.
Die müssen selber genervt sein von Rubin und Smaragd.
Das sehe ich ein, aber jetzt sitze ich da jedes Mal und dann soll ich da sagen, in welcher Gruppe mein Sohn ist und der ist in Gruppe 1. Keine Ahnung, ob das jetzt, und ich, das seit einem Jahr kann ich mir nicht merken, Smaragd oder Rubin. Und das wird bei diesen Räumen auch so sein, dass da immer jemand ist, wo du sagst, ja, treffen wir uns hier in der Tüte gleich und man steht da und denkt, was ist denn jetzt nochmal die scheiß
Meinst
Tüte?
Meinst du die 8 oder was?
Meinst du die 8 oder ist das die, nehmen wir die 8, okay, ja. Und dann hast du irgendwann die Situation, dass du dann KundInnen dahin führst und sagst, wo treffen wir uns denn? Naja, wir treffen uns hier in der Flüsterhöhle. Ja. Das ist ja nur peinlich.
Das stimmt.
In der dicken Ilse. Was denn? Ja, die heißt dicke Ilse, weil das ist, wir hatten mal, das ist der Konferenzraum, wo Isabel ist ganz dünn, deswegen haben wir sie ironischerweise dicke Ilse genannt und die war immer in dem Konferenzraum, hat da mal Kaffee verschüttet. Ja, gehen Sie einfach bitte, gehen Sie vorne und dann die zweite links, danke.
Das stimmt, die heißt dann einfach irgendwann so wie Berliner Clubs einfach. Es gibt einfach gar keinen Unterschied mehr.
Gib ins Mephisto, ja genau.
Also, genau, ich glaube aber, Moritz hat ja natürlich den Out-of-the-Box-Vorschlag auch super
wirklich,
sich selbstständig
wirklich.
Machen. Das ist natürlich ein radikaler Schritt.
Kündigen und anzünden den Bums. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Konstruktive, aber vielleicht ist nochmal ein konstruktiver Kritikpunkt ist, Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja jetzt ganz witzig und das finde ich toll und ich finde auch toll, wie viele gute Ideen wir haben. Nur, wir sollten daran denken, das werden wir dann 10, 20 Jahre lang benutzen und ist das dann, hat das dann immer noch den Witz? Ja. Wird das nicht verselbstständigen und werden wir davon genervt sein? Will ich einmal zu bedenken geben. So, ja. Vielleicht kriegt man ja so noch ein paar Leute auf seine Seite
gezogen. Es ist am Ende wie Kindernamen. So, im ersten Moment denkst du dir, es wird doch total lustig, wenn wir den Bums-Ulf nennen. Witzig, aber ist es in 10, 20 Jahren auch immer noch ein guter Bums-Ulf-Name?
Genau. Deswegen Kinder immer nur nummerieren, sagen wir. Ja, also Kind 1, Kind 2, Kind 3, da gibt es keinen Streit.
Zwillinge machst du mit Schrägstrich. 1.2 oder 1.3?
Natürlich. Ja. 1.1.1.2, Essen kommen. Ja. Leute, wir haben jetzt schon wieder richtig verplaudert. Das war Talk ohne Gast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Talk ohne Schatten. Diesmal mit einem großen Büro-Special, sag ich mal.
Ja.
Oder? Eigentlich haben wir diese Büroatmosphäre, mal wieder kurz ins Büro kommen. Wir enden auch mit einem Büro-Tipp. Es ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Ja, beißt in einen Apfel eurer Wahl. Fühlt euch frei. Lasst euch nicht von irgendwem diktieren, welchen Apfel ihr essen wollt. Das können wir noch mitgeben.
Ja, ganz genau. Lasst euch unterkriegen, Leute. Ne, der Apfel fällt auch weit vom Stamm. Ist kein Problem.
Die Folge heißt natürlich Apfel der Erkenntnis, oder?
Ja, natürlich.
Das ist ja jetzt schon klar. Absolut. Alles gut. Tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.